Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Unser Rechtsstaat braucht mehr Biss. So jedenfalls sagt es Innenminister Horst Seehofer mit Blick auf den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor knapp 3 Wochen, vermutlich durch einen Rechtsextremen. Und auch beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund fiel immer wieder die Mahnung, den Rechtsextremismus stärker zu bekämpfen. Allen voran von den extra angereisten Vertretern der Bundesregierung. Am besten gleich schon in den Anfängen, sagte etwa Kanzlerin Angela Merkel. Während der Mordfall die Politik also auch beim Kirchentag einholt, wollten in Lübkes Wohnort Wolfhagen Menschen ein Zeichen setzen. Thorsten Beermann.
Wolfhagen trauert und Wolfhagen mahnt. Hier in der Nähe von Kassel hat Walter Lübcke gewohnt. Hier wurde er am 2. Juni ermordet. Mehrere hundert Wolfhagener sind gekommen. Sie erinnern an ihren Regierungspräsidenten und an den Menschen Walter Lübcke. Er sei als Christ ermordet worden, meint der Dekan des Kirchenkreises, weil er für seine humanitären Überzeugungen gekämpft habe. Ein Nachmittag voller Trauer, aber auch voller Kampfgeist.
Wir gestalten jetzt unsere Zukunft. Und wenn wir in 10 Jahren aufwachen und zurückblicken und sagen, hätten wir früher.
Irgendwann muss man aufstehen für seine Werte, seine Überzeugung, auch bereitstehen und dafür einstehen. Und das ist ein Tag, an dem wir beiden meinen, dass es wichtig ist und deswegen sind wir hier.
Die Ermordung von Walter Lübcke wühlt auch den Evangelischen Kirchentag in Dortmund auf. Viele der Teilnehmer setzen sich selbst für Flüchtlinge ein. Die Hetze im Netz und Drohungen gegen Politiker machen auch ihnen Angst.
Also ich glaube, es braucht mehr Zivilcourage und mehr Achtung vor jedem einzelnen Menschen. Es ist ganz egal, ob er ein Amt bekleidet oder nicht.
Ja, ich denke, dass der Umgang in der Politik auch rauer geworden ist und dass dort also auch Worte fallen, die eigentlich nicht dahin gehören. Dass man auch dort zeigen muss, dass man höflich miteinander umgeht. Und das ist also ein Kernpunkt, wo ich sage, da schäme ich mich dafür, dass wir da hingekommen sind.
Rein in die proppenvolle Westfalenhalle. Die Kanzlerin ist gekommen und hat eine Art Heimspiel. Standing Ovations, Merkel-Rufe. Viele rechnen ihr ihre Flüchtlingspolitik hoch an. Eigentlich spricht sie über internationale Politik und landet doch bei der Gefahr durch gewaltbereite Rechtsextreme.
Es muss in den Anfängen bekämpft werden und ohne jedes Tabu, sonst haben wir einen vollkommenen Verlust der Glaubwürdigkeit. Und der ist natürlich das Gegenteil von dem, was wir brauchen, Vertrauen.
Vertrauen in der Gesellschaft, das Motto des Kirchentages. Wie Merkel treibt auch Außenminister Maas ein Thema um. Was tun, damit sich ein Mordfall Lübcke nicht wiederholt?
Auch unsere Gesellschaft muss deutlich machen, dass wir das nicht akzeptieren. Wer freitags für das Klima demonstriert, der muss eigentlich auch dafür demonstrieren, dass wir Deutschland nicht den Feinden der Freiheit überlassen.
Mehr Engagement, weniger Gleichgültigkeit. In Dortmund und Wolfhagen sind sie sich sehr einig, was dieses Land nun braucht. Und alle hoffen sie, dass dieses Land es jetzt auch anpackt.
Das ist also wohl der Grund, warum es immer noch nicht mit dem Brexit geklappt hat. Es fehlte einfach nur die richtige Energie und der richtige Einsatz. Denn nur das brauche es, dann seien Nachverhandlungen mit der EU zu einem Brexit-Abkommen machbar, ließ Ex-Außenminister Boris Johnson verlauten. Ob ihm das seine Partei abnimmt? Seit heute präsentieren sich die 2 Finalisten für den Parteivorsitz bei den konservativen Tories auf Regionalkonferenzen der Basis. Neben Johnson auch der amtierende Außenminister Jeremy Hunt. Und wer hat denn nun die richtige Energie, um Nachfolger von Theresa May als Parteichef und dann auch als britischer Premierminister zu werden? Mareike Aden berichtet.
Der Favorit windet sich, fühlt sich sichtlich unwohl, als der Moderator fragt, warum war die Polizei bei ihm? Welchen Einfluss hat das Privatleben auf die Fähigkeit, Premier zu sein? Johnson weicht aus, minutenlang, und die Parteimitglieder buhen den Moderator aus. Dabei gibt es viele Fragen. Auf jeder Titelseite wird heute über einen lautstarken nächtlichen Streit zwischen Johnson und seiner Partnerin berichtet. Doch auf der Regionalkonferenz der Tories in Birmingham spielt Johnson stoisch seine Brexit-Karte. Als erstes müssen wir den Brexit schaffen. Und ich habe mich von Anfang an für den Brexit eingesetzt. Ich glaube an ihn. Ich bin der richtige Mann, der jetzt auf dieses Projekt losgelassen werden sollte.
I am the right man to unleash now on that project.
Außenminister und Außenseiter Jeremy Hunt hat es da schwerer bei der Basis, die in Sachen Brexit radikal denkt. Beim Referendum vor 3 Jahren stimmte er noch gegen den Brexit. Er verspricht jetzt, auch er würde notfalls ohne Einigung aus der EU austreten. Wenn wir gar nicht austreten, wäre das aus politischer Sicht eine viel größere Gefahr für das Land als die wirtschaftlichen Folgen eines No-Deal-Szenarios. Und Sie, die Tory-Mitglieder, haben nun das Sagen darüber, wer bald im ganzen Land das Sagen haben soll. Ihr Zwischenfazit nach 2 Stunden mit Hunt und Johnson? Boris hat Charisma, aber Hunt hat auch einige richtig gute Argumente gehabt. Was da nachts in der Wohnung von Boris passiert ist, das ist seine Privatsache. Die Tatsache, dass die Polizei bei unserem eventuellen Premierminister an die Tür klopft, macht mir Sorgen. Da müssen doch Fragen gestellt werden. Die Times-Journalistin Rachel Sylvester sagt, spätestens bei der nächsten Parlamentswahl könnte es für die Tories zum Problem werden, dass ihre etwa 160.000 Parteimitglieder gerade so viel Entscheidungsmacht haben. Es gibt ein Missverhältnis zwischen dem, was die Tory-Parteimitglieder wollen und denken, und der breiten Bevölkerung im Land. Die Parteimitglieder sind zu 97% weiß und älter und männlicher als der Durchschnitt der Bevölkerung. Und Boris Johnson ist eine sehr polarisierende Figur. Bei den meisten Konservativen in Birmingham bleibt Johnson auch heute der Favorit. Skandale hin oder her.
Was Freitag funktioniert, das geht offenbar auch am Sonnabend. Tausende waren auch heute wieder für den Klimaschutz und einen schnelleren Kohleausstieg auf den Straßen. Im nordrhein-westfälischen Erkelenz zogen Schüler von Fridays for Future durch die Stadt und forderten das baldige Ende des Kohleabbaus mit einem friedlichen Marsch. Nicht weit entfernt davon drangen Aktivisten der Bewegung Ende Gelände dann aber in den Tagebau Garzweiler ein. Dabei wurden 8 Polizisten verletzt. Keine Frage, das Thema Klimawandel bewegt derzeit viele Menschen, aber natürlich nicht nur hierzulande. Und was Klimaschützer befürchten, das scheint in Grönland schon spürbare Realität zu sein. Dieses Bild hier ging diese Woche um die Welt. Es zeigt Schlittenhunde auf Grönland, die über eine Eisfläche laufen, die oben schon so angeschmolzen ist, dass die Hunde pfotentief im Wasser warten. Man könnte erschrecken, ist der Klimawandel schon so weit fortgeschritten oder ist diese sonnenlichtspiegelnde Aufnahme nur ein Ausnahmeaugenblick? Jan Liebold traf den Fotografen des Bildes.
Steffen Olsen ist zurück aus Grönland und wundert sich noch immer darüber, dass sein Foto vom Schmelzwasser auf dem Eismeer und den Schlittenhunden, die durch die Nässe warten, weltweit solche Aufmerksamkeit hervorgerufen hat. Das Bild entstand am 13. Juni auf dem zugefrorenen Ingelfjord im Nordwesten Grönlands. Hier misst das Thermometer zu dieser Jahreszeit normalerweise nur wenige Grad über Null, aber an diesem Tag war es ungewöhnlich warm. Es waren 17 Grad, beinahe die höchste jemals dort gemessene Temperatur zu diesem Zeitpunkt, sehr ungewöhnlich. Und weil noch Schnee auf dem Meer lag, entstand dieser See aus Schmelzwasser. Das Bild sei nur eine Momentaufnahme, sagt Olsen, und deshalb noch kein Beleg für den Klimawandel. Als er es auf Twitter veröffentlichte, entbrannte eine Debatte. Für viele Menschen wurde es zu einem Symbol für die Gefahren der Erderwärmung. Andere warfen Olsen vor, er habe das Foto manipuliert. So gehe es eben zu in den sozialen Netzwerken, meint er, und ist trotzdem froh, dass endlich über die Arktis gesprochen wird. Denn viele Forscher warnen seit Jahren, dass es in der Region immer wärmer wird. Erst in dieser Woche veröffentlichten Wissenschaftler aus den USA und Dänemark neue Zahlen. Gehe der Ausstoß von Treibhausgasen unvermindert weiter oder nehme sogar zu, könnte es in Grönland in den nächsten Jahrhunderten zu einer dramatischen Gletscherschmelze kommen. Und in 1000 Jahren könnte Grönland sogar völlig eisfrei sein. Eine Prognose für 1000 Jahre ist natürlich sehr unsicher. Aber in die nähere Zukunft sehen wir sehr deutlich, in den nächsten 100 Jahren wird der Meeresspiegel durch die Gletscherschmelze zwischen 0,5 bis zu einem Meter ansteigen. In diesem Jahr hat das sommerliche Tauwetter in Grönland sehr früh eingesetzt. Ungewöhnlich viel Eis ist bereits geschmolzen. Steffen Olsen hofft deshalb, dass sein Bild vom Schmelzwasser auf dem Eismeer den Menschen im Gedächtnis bleibt. Dieses Bild hat vielleicht einen Nerv getroffen. Es spricht etwas an, was andere Fotos nicht tun. Es hat einen sehr warmen Tag in der Arktis gezeigt. Aber ein Foto, das bald wieder vergessen wird in dieser aufgeregten Zeit, habe nur wenig Wert. Es müsse ein Aufruf sein, dass sich die Menschen endlich besser kümmern müssen um die zerbrechliche Natur, die sie umgibt.
Und wir bleiben beim Thema Klimawandel. Der deutsche Kohlekompromiss war ja mühsam ausgehandelt worden. Jetzt wird er in Frage gestellt, und zwar aus den Reihen der Union. Ja, dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder hat einen beschleunigten Kohleausstieg ins Gespräch gebracht. Bis 2030, 8 Jahre früher als im Kohlekompromiss vorgesehen. Nur so könnten die deutschen Klimaschutzziele erreicht werden, sagte Söder dem Münchner Merkur. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer wies den Vorstoß zurück. Mit Verweis auf die Beschäftigten in der Braunkohlebranche sagte der CDU-Politiker, das Ausstiegsdatum 2038 sei vereinbart. In Tirol gelten von heute an Fahrverbote an Wochenenden. Seit dem Morgen sind in dem österreichischen Bundesland mehrere Landstraßen gesperrt, damit Autofahrer Staus auf Autobahnen nicht umfahren können. Ziel ist es, die Ortschaften auf den Ausweichrouten zu entlasten. Das Vorgehen hat einen verkehrspolitischen Streit zwischen Bayern und Österreich ausgelöst. Das Kraftfahrtbundesamt hat einen Rückruf von rund 60.000 Dieselfahrzeugen des Modells Mercedes-Benz GLK 220 angeordnet. Ein Sprecher des Daimler-Konzerns bestätigte einen entsprechenden Bericht der Bild am Sonntag. Demnach soll der Autohersteller bei dem Geländewagen eine illegale Abschaltvorrichtung zur Abgasmanipulation eingesetzt haben. Daimler bestreitet den Betrugsvorwurf. Der Verdacht wurde erstmals im April bekannt. Der Konzern hatte daraufhin angekündigt, den Sachverhalt zu prüfen. Die 125. Kieler Woche ist eröffnet. Bundesfamilienministerin Giffey gab am Abend das traditionelle Startsignal. Zum weltgrößten Seglertreffen werden 4.000 Sportler aus 60 Nationen erwartet. Die zahlreichen Veranstaltungen sollen bis nächstes Wochenende 3 Millionen Besucher anlocken. Kommenden Samstag heißt es dann Leinen los für die Windjammerparade zahlreicher Groß- und Traditionssegler.
Zum Sport und der Frauenfußball-WM in Frankreich. Bei der gewann Deutschland heute im Achtelfinale gegen Nigeria. Ocker Gundel.
Ja, Deutschland steht im Viertelfinale. 4 Spiele, 4 Siege, kein Gegentor. Zahlen lügen nicht. Die Bilanz der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft ist makellos. Fehlerfrei waren ihre Auftritte bisher allerdings nicht. Das betrifft auch den 3:0-Sieg im Achtelfinale gegen Nigeria. Aber es geht in die richtige Richtung. Das Team von Martina Voss-Tecklenburg steigert sich von Spiel zu Spiel, nimmt sozusagen mehr und mehr Turniertemperatur auf. Das gilt auch oder vielleicht sogar ganz besonders für die Kapitänin Alexandra Popp.
Ihr 100. Spiel im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Schöner, perfekter hätte Pops Jubiläum gar nicht sein können, oder?
Das ist wahr, wobei das irgendwie auch am Ende zweitrangig war. Mir war wirklich wichtig, dass wir heute ein gutes Spiel abliefern und dass wir Fußball spielen, dass wir präsent sind.
Auch eine ihrer Stärken, Bescheidenheit, obwohl es Pop ist, die nach 19 Minuten Deutschland in Führung bringt im Achtelfinalspiel gegen Nigeria. Das 48. Länderspieltor von Pop, eine der Führungsspielerinnen unter Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Kurz nach der Führung dieses Foul an Magbul im Strafraum Nigerias. Die richtige Entscheidung, Elfmeter für Deutschland, allerdings erst nach Videobeweis. Debritz versenkt eiskalt, 2:0, das auch der Pausenstand. Im zweiten Durchgang verwaltet Deutschland den Vorsprung. Auch deswegen kommt Nigeria zu einigen wenigen Chancen, doch es bleibt dabei. Torhüterin Almut Schuld bislang noch ohne Gegentor bei dieser WM.
Wir stehen im Moment gut und Almut, wenn mal der Ball durchkommt, ist da. Sie kriegt nicht viel aufs Tor und wenn, dann ist sie da, sie ist präsent und das macht uns natürlich auch einen ganz, ganz wichtigen Rückhalt.
Und sollte vorne Pop mal nicht mehr können, der Nachwuchs steht schon bereit. Sie zum Beispiel, Lea Schüller, die 21-Jährige mit dem 3:0-Endstand gegen Nigeria. Bei der 8. Frauenfußball-Weltmeisterschaft steht zum 8. Mal Deutschland im Viertelfinale. Auch dank des Tores und Einsatzes von Alexandra Popp.
Die Frauenfußball-WM also in Frankreich und direkt nebenan, nämlich in Italien. Da läuft die U21-WM der Männer. Deutschland ist gut gestartet, 2-mal gespielt, 2-mal souverän gewonnen. Jetzt geht es für die Mannschaft von Stefan Kunz gegen Österreich um den Einzug ins Halbfinale.
Deutschland gegen Österreich, das ist immer etwas Besonderes. Egal wann, egal wo. Das deutsche Team groovt sich ein. Trotz guter Laune sind Respekt und Anspannung aber spürbar.
Letztendlich wissen wir auch, was für ein Gegner auf uns zukommt. Es ist diese Emotionalität, diese, ich nenne es mal, positive Rivalität zwischen den Ländern. Und natürlich kann Österreich mit einem Sieg gegen uns auch noch das Halbfinale schaffen.
Die Deutschen haben es in der eigenen Hand. Schon ein Unentschieden reicht für das Halbfinale. Und der Titelverteidiger ist gut drin im Turnier, überzeugte zuletzt beim 6:1 gegen Serbien. Die Euphorie ist da, die Bodenhaftung aber auch.
Keiner hebt jetzt ab, weil wir einmal oder zweimal gewonnen haben. Jeder ist trotzdem von sich und von der Mannschaft überzeugt, dass wir das morgen auch schaffen können. Und das ist die Basis dafür, dass wir nochmal die Leistung gegen die Serbien oder noch besser auf den Platz bekommen.
Mit dem Einzug ins Halbfinale wäre dann auch das Minimalziel erreicht, die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio.
Und morgen soll er dann erstmal gelingen, der Einzug ins Halbfinale der EM. Damit sind wir bei der Formel 1 und da ist im Grunde genommen alles wie immer, denn auch beim Großen Preis von Frankreich in Le Castellet starten die beiden Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Valtteri Bottas morgen aus der ersten Reihe. Sebastian Vettel im Ferrari landete beim Qualifying nur auf Platz 7.
Die deutschen Säbelherren sind Mannschafts-Europameister. Im Finale der Fechttitelkämpfe von Düsseldorf besiegte das deutsche Team Ungarn mit 45:43. Dabei sah es zu Beginn überhaupt nicht gut aus für das Trio Matyáš Szabo, Max Hartung und Benedikt Wagner gegen die Titelverteidiger. Die Deutschen lagen zunächst deutlich zurück, schafften in den letzten drei Gefechten aber doch noch eine Wende. Den entscheidenden Treffer setzte Benedikt Wagner gegen Olympiasieger Szilágyi. Für das deutsche Team war es die erste Goldmedaille bei der Heim-Europameisterschaft.
Ja, und wer weiß, vielleicht dürfen Sie jetzt auch gleich einen großen Heimsieg feiern. Hier sind die Lottozahlen. Sie lauten 10, 11, 12, 21, 30, 49. Die Superzahl ist die 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Der Sommer kommt in Fahrt, kaum gestern kalendarisch gestartet. Schon zeigt er in vielen Landesteilen, was er kann. Und er kann noch mehr, Carsten Schwanke.
Ja, aber erst, wenn das Tiefdruckgebiet im Süden Deutschlands abgezogen ist. Denn das brachte heute dort noch einmal jede Menge Gewitter und vor allem viele Regenfälle. Zunächst am Nachmittag, diese Radarbilder sind ab 14 Uhr gestartet. Am Nachmittag vor allem in Baden-Württemberg, am Abend dann mehr und mehr in Bayern. Kräftige Echos und zum Teil kamen 20 bis 30 Liter innerhalb einer Stunde herunter. Wir haben mal die Regenmengen der letzten 6 Stunden zusammenaddiert. Man sieht hier vor allem in Bayern diese pinke Einfärbung. Das sind mehr als 50 Liter. Zwei Orte stechen heraus. Dort gab es den meisten Regen. In Tübingen in Baden-Württemberg 70 Liter. Petersdorf nördlich von Augsburg brachte es auf 100 Liter. Beide Regenmengen reichen aus für überflutete Straßen, für vollgelaufene Keller. Und heute Nacht wird es vor allem in Bayern auch noch weiterhin kräftige Regenschauer geben. Auch noch einzelne Gewitter. Nach Norden hin spürt man davon nichts. Aber wie gesagt, diese ganzen Schauer und Gewitter, sie ziehen ab. Schon morgen Vormittag wird es dann immer weniger davon geben. Die Temperaturen zunächst am Ende der Nacht meistens 12 bis 18 Grad. Morgen Vormittag im Süden noch Restwolken, aber nur noch einzelne Schauer. Der große Regen ist vorbei. Am Nachmittag dann letzte Regentropfen am Alpenrand. Ansonsten bleibt es den ganzen Tag sonnig im gesamten Norden und in der Mitte. Und die Temperaturen steigen morgen weiter an. Verbreitet sind es 25 bis 29 Grad. Im Westen werden es schon morgen 31 bis 32 Grad. Der Wind weht dazu aus östlichen Richtungen, meist mit Stärke 3 bis 4 im Mittel. Die weiteren Aussichten am Montag und Dienstag viel Sonnenschein und noch höhere Temperaturen. Montag 27 bis 35, am Dienstag im Westen 37 bis 38 Grad. Und dann kommt der Mittwoch aus heutiger Sicht mit großer Wahrscheinlichkeit der heißeste Tag, vor allem im Südwesten. Deshalb hier die Temperaturkurve von Mannheim. Da kann es rangehen an die 40 Grad. Am nächsten Wochenende könnte es noch mal eine Hitzewelle geben. Das ist noch nicht ganz klar, wie die ausfällt. Es wird aber nicht überall in Deutschland wirklich so heiß. Beispiel Hamburg. Hier wären es aber auch immerhin 34 bis 35 Grad. Der Hochsommer wird also in der nächsten Woche bei uns vorhanden sein.
Carsten Schwanke, danke für diese hochsommerlichen Aussichten. Und das war's von den Tagesthemen. Hier im Ersten folgt nun vom Evangelischen Kirchentag das Wort zum Sonntag, bei dem es um Vertrauen geht. Und gleich danach Inas Nacht mit Ina Müller. Wir sehen uns morgen Abend wieder. Bis dahin einen schönen Sonntag. Tschüss.